Wir studieren den Philipperbrief und wir sind im Kapitel 2 heute Morgen. Der Philipperbrief ist ein Brief voller Freude und er gibt uns den Schlüssel, wie wir ein freudiges Leben leben können als Christen. Und Freude ist ein Gefühl, was wir in unserem Herzen fühlen, aber wir haben gesagt, es beginnt nicht dort, sondern es beginnt da oben. Es beginnt in unserem Denken. Wie wir denken, so werden wir handeln und so werden wir uns letztendlich auch fühlen. Und wir sehen das im Philipperbrief sehr stark. Wir sehen diese Verflochtenheit zwischen und der Einstellung, die wir haben, dem Denken, das wir haben und der Freude, die wir von Gott erfahren. Und erinnert euch, der Paulus ist in Gefangenschaft. Und da gab es einige Menschen, die waren neidig auf ihn. Und die haben das Evangelium gepredigt, um ihn zu übertreffen, um ihm Trübsal zu erwecken in seinen Fesseln, wie er sagt. Und das ist eine Sache, die uns unsere Freude rauben kann, das sind Umstände. Und der Herr hat uns im Kapitel 1 gezeigt, wie wir Freude haben können, trotz schwierigen Umständen. Der Schlüsselvers war der Vers 21. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Der Schlüssel, wie wir Freude haben können, trotz unseren Umständen, ist, dass wir eine ungeteilte Ausrichtung unseres Lebens auf Jesus haben. Ich lebe für ihn, ich lebe mit ihm, ich lebe zu seiner Ehre. Und dann wird er mein Herz mit seiner Freude erfüllen, wenn ich voll auf ihm ausgerichtet bin. Eine Freude, die die Umstände übersteigt. Das Schlüsselwort hier in diesem ersten Kapitel war das Wort Christus. Er ist derjenige, den wir an die erste Stelle setzen wollen in unserem Leben und in unserem Denken. Aber nicht nur die Umstände können uns unsere Freude rauben, sondern manchmal können es auch andere Dinge sein. Manchmal können es Menschen sein, die unsere Freude rauben. Die Gemeinde in Philippi, das war eine sehr lebendige Gemeinde. Es war eine liebende Gemeinde. Aber wir sehen auch eine zweifache Bedrohung im Philipperbrief. Sie hatten erstens mal eine Bedrohung von falschen Lehrern von außerhalb. Das werden wir im Kapitel 3 sehen. Und der Herr hat im Kapitel 1, die Verse 27 bis 30 gesagt, was sie da tun sollen. Nämlich hat gesagt, steht fest in Einheit zusammen und seid standhaft gegen diese Widersacher. Aber die zweite Bedrohung, die ist noch gefährlicher. Das ist eine Bedrohung von innen. Und das ist Uneinigkeit. Wir werden das im Kapitel 4, die ersten paar Verse sehen. Und das ist gefährlicher, weil eine Armee, die gespalten ist in sich, das wird eine verwundbare Armee sein. Das wird eine Armee sein, die ein Fraß ist für den Feind. Und der Herr wird uns zeigen, wie wir in Einheit leben können. Und Einheit ist wichtig, wir brauchen das. Wir brauchen das in unseren Ehen, wir brauchen das in unseren Familien, wir brauchen das in unserer Gemeinde. Wir brauchen das im Leib Christi als Ganzes. Und der Schlüssel sind die Verse 3 und 5 hier im Kapitel 2. Er sagt, achtet einer in Demut den anderen höher als sich selbst. Und im Vers 5, diese Gesinnung sei in euch, die in Christus Jesus war. Er ist unser größtes Vorbild. Und der Paulus wird später dann noch sein eigenes Vorbild geben und auch den Timotheus und den Epaphroditus uns als Vorbilder vor Augen halten. Also das Geheimnis für Freude trotz widrigen Umständen ist ein ungeteilter Sinn, eine Ausrichtung auf Jesus. Das Leben ist für mich Christus. Das Geheimnis für Freude trotz anderen Menschen, mit denen wir uns reiben und für Einheit mit diesen Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, ist ein demütiger, untergeordneter Sinn. Demütiges Denken. Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Kapitel 1, Jesus ist die Nummer 1 in unserem Leben und in unserem Denken. Kapitel 2, die anderen Menschen sind die Nummer 2 in unserem Leben. Und wir kommen irgendwo weit hinten. Das ist das biblische Modell, was der Herr uns gibt. Wir richten unsere Augen von uns selbst weg, zuerst auf Jesus, und wir leben zuerst, ihn zu ehren und für ihn zu verherrlichen. Das Leben ist für mich Jesus. Und als Zweites richten wir unsere Augen von uns selbst weg auf die Bedürfnisse der anderen und wie wir ihnen dienen können. Und wir ordnen unsere Wünsche ihren Bedürfnissen und ihrem Wohl unter. Beginnen wir zu lesen hier im Vers 1. Paulus schreibt hier: Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Wenn es irgendeine Ermunterung gibt in Christus, irgendeinen Trost, eine Gemeinschaft des Geistes, ein herzliches Erbarmen. Diese Phrase, wenn es irgendeine gibt, ist so eine rhetorische Phrase. Ich meine, wir wissen, dass es diese Dinge gibt. Hätte genauso gut sagen können, wenn das Wasser nass ist und das Feuer heiß ist, dann hat diese selbe Gesinnung und die Liebe und seid einmütig eines Sinnes. Die Wahrheit ist, Jesus ist für dich da. Er ermutigt dich, er tröstet dich, er liebt dich. Du hast sein Erbarmen erfahren und der Heilige Geist lebt in dir. Und du erfährst seine Liebe, seinen Trost, sein Erbarmen, seine Ermutigung. Und darum sollen diese Dinge auch in unserem Leben überfließen, in unserer konkreten Erfahrung, in unserer täglichen Erfahrung, im Umgang miteinander. Und in Vers 2 sagt er, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Sagt, macht mir die Freude, dass ihr eine tiefe Einheit habt, ihr Gemeinde dort in Philippi. Nicht eine, die von außen erzwungen ist, das funktioniert nicht. Von außen. Sondern eine Einheit aus Liebe, die aus dem Herzen kommt, die von innen herauskommt. Und wie erreichen wir diese Einheit? Vers 3. Sagt, dass ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Die Ursache für alle zwischenmenschlichen Probleme, ob das in der Ehe ist, in der Familie, in der Gemeinde, im Leib Christi, unter Freunden. Die Ursache für Scheidung, für Spaltung, für Entzweiung ist eine Sache. Es kommt immer auf dasselbe zurück und das ist Selbstsucht. Das ist die Ursache für alle zwischenmenschlichen Probleme, die wir haben. Stolz. Die Ursache für Selbstsucht ist Stolz. Sagt hier, dass ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut. Wir Menschen, wir haben von Geburt an, haben wir vor allem eine Sache im Kopf. Und das bin ich. Wenn ihr mir das nicht glaubt, ihr könnt ein einfaches Experiment machen. Ich könnte heute Morgen ein Gruppenfoto machen von allen von uns, die hier sind. Und ich könnte euch das Foto dann zeigen. Nach wem würdet ihr zuerst suchen? Nach euch. Ah, wo bin ich? Wie sehe ich aus? Sind meine Haare okay? Oh, sieht man meinen Bierbauch nicht? Schaue ich halbwegs intelligent rein? Und sogar wenn wir sagen, das Foto ist furchtbar. Ach. Das heißt noch immer, ich bin mit mir beschäftigt. Und ich meine eigentlich, ich sehe in Wirklichkeit besser aus als auf dem Bild. Und ob das ein gutes oder ein schlechtes Foto ist, das wird von einer Sache bestimmt. Von mir. Wie gut ich getroffen bin. Das ganze Gruppenfoto wird von einer Sache bestimmt. Und das bin ich. Wenn es gut getroffen ist, hey, dann ist es ein gutes Foto. Aber wenn ich blöd reinschaue, ist ein furchtbares Foto. Die Wahrheit ist, wir sind alle verliebt in uns selbst. Zu sehr. Eigennutz und eitle Ruhmsucht. Von Natur aus leben wir für uns selbst. Und wir denken an uns selbst. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen Aufmerksamkeit. Wir wollen das Zentrum des Universums sein. Und wir wollen Ruhm und Ehre bekommen und im Mittelpunkt stehen. Und das führt zu Konkurrenzdenken. Und das führt dazu, dass wir andere Menschen niedermachen. Wisst ihr, es gibt zwei Möglichkeiten, um gut dazustehen. Ich kann die Punkte, wo ich gut bin, das kann ich hervorheben. Und hey, jeder von uns hat Begabungen, wo er besser ist als die anderen. Und ich kann das stolz zur Schau stellen. Das ist eine Sache, wie ich gut dastehen kann. Die zweite Möglichkeit ist, oder das Problem ist, es gibt Bereiche, wo die anderen begabter sind als ich. Wo die anderen Menschen besser sind als ich. Und das ist dann, es wird für mich eine Bedrohung, das wird für mich eine Konkurrenz. Und was ich dann machen kann, ich kann diese anderen Leute niedermachen. Und ich kann die Gaben, die sie haben, schlecht machen und ich kann so ein bisschen mehr ihre Fehler und Schwächen hervorkehren. Weil dann stehe ich ein bisschen besser da im Vergleich dazu. Schaue ein bisschen besser aus. Und das ist die Funktion vom Klassentrottel. Sagt ihr das Wort? Klassendepp? Ich meine, wir alle können uns erinnern, das gibt es in jeder Schulklasse. Gibt es den Klassendepp? Nicht nur, wir können uns alle zurückerinnern an unsere Schulzeit und wir können uns sagen mit Namen, hey, der und der war der Klassendepp. Ja, wenn ihr euch nicht dran erinnern könnt, dann... Naja, vielleicht habt ihr selber die Funktion ausgefüllt, ne? Aber wir können uns daran erinnern, als Kinder, und wie grausam war das, wo wirklich eine ganze Klasse oder eine ganze Gruppe auf einen runtergehackt haben. Und das ist sehr zerstörerisch. Nur damit wir ein bisschen besser dastehen können. Das ist ein Verhalten wie bei den Tieren, die Hackordnung haben und auf den Schwächsten runterhacken. Aber es macht nicht glücklich. Andere Menschen zu verletzen, macht nicht glücklich. Und tief im Herzen wissen wir, dass es nicht richtig ist. Und das erzeugt Spannung in uns. In der Psychologie haben sie so einen eigenen Begriff kreiert. Die nennen das kognitive Dissonanz. Wenn ich gegen was handle, von dem ich eigentlich weiß, was es richtig ist, und ich handle trotzdem dagegen, das erzeugt innere Spannung. Und ich bin nicht zufrieden mit mir selbst. Und ich verliere die Achtung von mir selbst. Und ich wäre deprimiert. Und so dieses andere schlecht machen, andere runtermachen, ist nicht der Weg zur Freude, sondern im Gegenteil. Und was wir gleichzeitig machen, wir müssen unsere eigenen Schwächen verstecken. Wir müssen Masken tragen, weil, hey, wenn die Menschen sehen, wie ich wirklich bin, dann vielleicht wäre ich der Klassendepp. Oder vielleicht glauben die Leute zumindest nicht, dass ich so cool bin, wie ich vorgebe zu sein. Das ist ein anderes Problem, ein weiteres Problem. Ruhmsucht führt immer zu Heuchelei. Und hey, zu heucheln, Masken zu tragen, das ist stressig. Ich kann mich noch erinnern, ich war in der Grundschule, war ich immer irgendwie so der mit der großen Klappe. Ich meine, deswegen, der Herr hat mich zum Lernen berufen, glaube ich, als Lautsprecher. Aber ich und mein Zwillingsbruder, wir waren immer die irgendwo so, die Jungs haben immer diese Banden und diese Sachen und wir waren immer irgendwie die Leiter. Und immer irgendwie so, ah, die coole Masche aufgesetzt. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann ins Gymnasium gekommen bin. Ich war so richtig ausgebrannt von dieser Rolle. Und ich habe mir gedacht, nee, jetzt mache ich halblang und ich bin lieber der unauffällig im Hintergrund ist. Hey, diese Masken zu tragen, diese vorzugeben, besser zu sein, als man wirklich ist, das ist stressig. Es brennt aus auf Dauer. Und leider Gottes, wir sehen dieses Verhaltensmuster auch in der Gemeinde. Manchmal wird es sogar verwendet, um Mitarbeiter zu motivieren. Hey, der die meisten Menschen in die Gemeinde bringt oder der am meisten Geld spendet dieses Jahr, der kommt aufs schwarze Brett als der Superchrist des Jahres. Oder Titeln. In manchen Gemeinden gibt es so viele Titel wie Mitglieder. Ich kann mich erinnern, also noch bevor ich zum Glauben gekommen bin in der katholischen Kirche, wo ich da aufgewachsen bin, da waren mal Pfarrgemeinderatswahlen Und da hatte einer einen Titel, den haben sie genannt, den Sakristei-Vizedirektor. Das war so irgendwie der Assistent von Mesner, der so die kleinen Geschäfteln gemacht hat. Und das sind weltliche Methoden, dieses Konkurrenzdenken ausnutzen, diese sündige, selbstsüchtige Veranlagung, das Fleisch zu benutzen, um die Menschen zu motivieren und diese auch so gegenseitig in den Konkurrenzkampf reinzujagen. Das Problem ist, wenn wir das in der Gemeinde machen, dann dienen die Menschen mit der falschen Motivation. Nicht länger, weil sie Jesus lieben und weil sie die Geschwister segnen wollen, sondern aus Ruhmsucht, weil ich den Titel bekommen will. Das Problem ist, wir enden dann mit Menschen, die nicht mit Freude dienen, sondern der Dienst wird eine Last. Wir werden frustriert und ausgebrannt. Es gibt leider auch viel Heuchelei in der Gemeinde, wo Menschen besser erscheinen wollen, als sie wirklich sind. Und das ist eine Sache, die ich wirklich hasse. Manchmal, wenn du so Rundbriefe von Missionaren liest, hey, all diese wunderbaren Dinge, die der Herr durch mich tut und es ist alles super und preist dem Herrn und du liest es und du glaubst, die größte Erweckung ist ausgebrochen. Aber dann kennst du den Dienst in der Realität und es stimmt einfach nicht überein. Und ja, der Herr ist treu und es haben sich 2, 3 Leute bekehrt und hey, preist dem Herrn. Also die Mentalität, immer höher und besser und mehr und manchmal werden die Leute wie Trophäen behandelt. Oh, ich habe so viele Leute, die in meine Gemeinde kommen. Und das ist traurig. Da stimmt was nicht mit der Einstellung, da ist was faul dran. Und das ist eine echte Versuchung. Wir alle haben dieses in uns, wir wollen gut sein, wir wollen was vorweisen können. Aber ich glaube, das ist auch ein Fehler im System. Da ist was faul am System. Wenn es notwendig ist, im Leib Christi diese Statistiken vorweisen zu können. Und es muss immer einer besser als der andere sein. Hier, warum nicht preis dem Herrn, der Herr ist gut. Der Herr ist so gut, dass mir überhaupt jemand zuhört. Mann, und ja, hey, wir haben 10 Leute, die kommen zum Beispiel. Und hey, wir kämpfen hier und da, aber der Herr gebraucht eure Gebete und Gott ist treu. Wir glauben, dass der Herr mich hierher berufen hat. Und wir bleiben dran. Wir sind treu seiner Berufung. Hey, darauf kommt es an. Treu zu sein in dem, wozu Gott uns berufen hat. Und da rennt vieles falsch. Das ist dieses weltliche Denken mit diesem größer, höher und besser. Das sind nicht Gottes Maßstäbe. Gottes Maßstab für Erfolg ist, wie treu warst du seinem Ruf gegenüber. Dem, was er dir aufs Herz gelegt hat. Und dafür wird er dich belohnen. Und es sind nicht nur die Missionare, es sind auch wir. Hey, wir versuchen geistlich zu erscheinen, als wir wirklich sind. Und das ist wirklich pervers. Mein Fleisch will geistlich sein. Dieser niedrigste Teil von mir, meine sündige Natur, will plötzlich geistlich erscheinen. Und wir können Dinge sagen, dass die Leute einen besseren Eindruck von uns bekommen, als wir wirklich sind, geistlicher. Ah, heute Morgen um 5 Uhr, als ich meine stille Zeit hatte. Es war wirklich sehr still. Und als ich aufgestanden bin, habe ich an euch gedacht. Stimmt, ich sage euch nicht, was ich gedacht habe, aber... Wir haben diese Dinge, wo wir ein bisschen geistlicher rüberkommen wollen, als wir wirklich sind. Und Mann, in meinem Fleisch, hey, ich will, dass ihr denkt, dass ich der größte Prediger bin aller Zeiten. Dass ich lustig bin und dass ich so tief bin. Um die Wahrheit zu sagen, die besten Beispiele, die besten Illustrationen habe ich schlicht und einfach geklaut. Von Predigten, die ich mal gehört habe. Und die Dinge, die mir im Gedächtnis hängen geblieben sind. Und wirklich, das ist der Zweck von einem guten Beispiel, von einer guten Illustration, dass es hängen bleibt, eine Wahrheit. Und dass wir das verbinden. Oder ich bin mir sicher, der Markus in seinem Fleisch denkt er, ach, ich will, dass die Leute denken, der Markus ist ein gesalbter Lobpreisleiter. Und das ist eine echte Versuchung. Wirklich betet für uns, die wir so diese sichtbaren Dienste haben. Das ist eine Versuchung. Und es ist nicht schlecht, dass wir effektiv sein wollen für den Herrn und dass wir Frucht bringen wollen. Und hey, ich bete, dass der Herr euch irgendwie segnet. Durch meine Predigt, durch den Lobpreis von Markus. Aber es soll nie um unseretwegen passieren, dass die Aufmerksamkeit auf mich ist. Und dass die Leute denken, hey, ich bin ein toller Typ. Darauf kommt es nicht an. Sondern, dass ihr was mitnehmen könnt, was euch hilft. In eurer Beziehung mit Jesus. Und in eurem Leben mit ihm. Und dass der Herr geehrt wird. Vielleicht habt ihr das auch beobachtet. Ich habe in meinem eigenen Herzen beobachtet, es ist unmöglich für uns selbst, dass wir mit absolut reiner, ungeteilter Motivation dienen. Ohne Selbstsucht und ohne Stolz. Es ist unmöglich für uns. Es geht nur, wenn der Herr das in uns macht. Und wenn wir erlauben, dass unser Fleisch vom Geist beherrscht wird. Sagt uns der Herr im Galater 5,16, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Das ist ein Werk, was der Herr in uns tun muss. Und obwohl es vielleicht am ersten Blick nicht so aussieht, aber Selbstsucht und Ruhmsucht, das ist zerstörerisch. Und das führt dazu, dass wir andere Menschen runtermachen. Das führt dazu, dass wir zu Heuchlern werden, dass wir Masken tragen und es erzeugt Spannung in uns. Es raubt uns den Frieden. Es raubt uns die Freude. Und das ist unser Problem Nummer 1, wenn wir ein Leben in Freude führen wollen. Das Problem Nummer 1 ist Selbstsucht. Und die Welt sieht das alles verkehrt. Die Welt sagt dir, du musst lernen, höher von dir zu denken. Und du kriegst die Tipps, hey, jeden Morgen, wenn du vor dem Spiegel stehst, sagt dir, Mann, du bist echt schön und du bist der Beste und du bist der Größte. Und Bücher werden geschrieben, so gewinnen durch Einschüchterung. Oder wie überzeuge ich? Wie komme ich am besten raus? Und die weltlichen Seelsorger sagen uns, du musst dich selbst finden. Oder du musst deinen Trieben freien Lauf lassen. Sagen, das Problem ist nicht Selbstsucht, sondern dass wir uns zu wenig lieben. Wir müssen uns lieben lernen. Und die Bibel sagt, genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das ist unser Problem, dass wir uns zu sehr lieben. Epheserbrief im Kapitel 5, im Vers 29. Niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Das ist die Wahrheit. Wir hassen uns nicht, wir lieben uns. Jesus hat gesagt, liebe deine Nächsten, so wie du dich selbst schon liebst. Jesus ist davon ausgegangen, dass wir uns selbst lieben. Ah, was ist mit den Leuten, die sagen, dass sie sich selbst hassen? Ich sage, das gibt's nicht. Es gibt niemanden, der sich selbst hasst. Das sagen die Leute nur. Das ist eine andere Art, so eine, keine, irgendwie so perverse Art von Selbstsucht und Stolz. Die Leute sagen, ah, ich bin so deprimiert. Ich kann mich selbst nicht annehmen. Ich hasse mich. Ich bin zu hässlich. Ich bin zu fett. Ich bin zu dumm. Nein. Hey, wenn du dich wirklich hassen würdest, wärst du glücklich, dass du hässlich bist und fett und dumm. Die Wahrheit ist, du bist total mit dir selbst beschäftigt und total in dich selbst verliebt. Und du willst der Schönste und der Beste und der Klügste sein. Und du willst die Aufmerksamkeit von allen anderen bekommen. Und wenn es nur Mitleid ist. Und es ist stolz, du sagst, Gott, so wie du mich gemacht hast, das ist nicht gut genug. Ich verdiene was Besseres. Und dann versinken wir in Selbstmitleid und wir sind total mit uns beschäftigt und hey, wenn immer ich auf mich schaue, oh Mann, wäre ich deprimiert. Das raubt mir die Freude. Die Welt sagt, finde dich selbst. Gott sagt, wenn du dich selbst findest, es wird dir nicht gefallen, was du findest. Die Bibel sagt uns, wir alle sind Sünder. Die Bibel sagt, ein Herz, in dem Gott keinen Raum hat, das ist eine Räuberhöhle. Die Welt sagt, lebe deine Lust aus. Gott sagt uns in Jakobus 1,15, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Welt sagt uns, lieb dich selbst. Gott sagt uns, lieb Gott zuerst und dann lieb deine Nächsten. Verleugne dich selbst. Und dann wirst du Freude und dann wirst du Segen finden. Jesus hat gesagt, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Das heißt, wenn du dich selbst verleugnest, wenn du dir selbst stirbst, dann wirst du Leben finden und Leben in Fülle finden. Und das ist radikal anders als das, was die Welt uns sagt. Und als das, was unsere sündige Natur uns sagen will. Und das ist der Schlüssel für Leben in Freude in Bezug auf andere Menschen. Das ist demütiges Denken. Vers 3 nochmal, dass ihr nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Hey, nicht ich bin besser als die anderen, sondern die anderen sind besser als ich. Und nicht ich bin wichtiger als die anderen, sondern der andere ist wichtiger als ich. Kapitel 1 lehrt uns, wir müssen von uns selbst wegschauen auf Jesus. Hier werden wir gelehrt, wir müssen von uns wegschauen auf die anderen. Was ist Demut? Demut heißt, nicht zu hoch über sich selbst zu denken, nicht zu gering über sich selbst zu denken, sondern gar nicht an sich selbst zu denken. Das ist eine gute Definition, die ich mal gehört habe. Das heißt nicht, dass ich nie an mich denke. Ich meine, dann würden wir alle verhungern. Ja? Ich meine, wir alle müssen essen, wir müssen trinken. Wir müssen in dem Sinne an uns selbst denken. Das heißt auch nicht, dass wir uns selbst nicht wahrnehmen. Es ist gut, wenn wir eine Wahrnehmung haben, wie wir auf andere Menschen wirken. Wenn ich hier rausschaue und alle schlafen von euch und pennen, dann, naja. Dann ist es vielleicht langweilig. Oder wenn ich total falsch singe, ja, dann ist es gut, wenn ich das mitkriege, wenn ich eine Wahrnehmung habe von mir selbst. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber was schlecht ist, ist, wenn wir total eingenommen sind von uns selbst. Wenn ich meine Identität, meine Zufriedenheit aus mir selbst beziehe. Und das ist falsch, sondern wir sollen das von Jesus beziehen und von dem, was ich für ihn tue und was ich für andere tue. Nicht von der Anerkennung von Menschen oder dem, was ja, ich bin für anderen. Demut heißt, ich lebe nicht für mich selbst, sondern ich lebe für Jesus und ich lebe für andere. Das sind die zwei Geheimnisse, Nummer 1 und Nummer 2, die Paulus uns gibt, für ein Leben in Freude. Kapitel 1, das Leben ist für mich Christus. Kapitel 2, könnten wir sagen, das Leben ist für mich mein Nächster, die anderen. Achtet einer in Demut den anderen höher als sich selbst. Wie können wir das tun? Vers 4, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des Anderen. Das ist der Fokus, nicht was mich weiterbringt, was mich erhebt, sondern was den Anderen erhebt. Nicht meine Wünsche, sondern die Bedürfnisse von den Anderen. Nicht wo ich besser bin als die Anderen, sondern wo die Anderen besser sind als ich. Und das ist jeder. Jeder Mensch kann irgendwas besser als ich. Und ich muss es nur rausfinden. Anstatt dass ich die Schwächen von den anderen rausfinde und schau, wo ich sie niedermachen kann, versuche die Stärken rauszufinden. Und um das tun zu können, müssen wir die Person kennenzulernen. Und wenn wir, ich glaube wirklich, wenn wir einen Menschen wirklich kennenlernen und seine Geschichte kennenlernen und das, was Gott in ihn reingelegt hat, dann werden wir ihn schätzen lernen. Und dann werden wir, anstatt runtermachen, werden wir ermutigen und loben. Darum geht's. Tu das und du wirst nicht nur reich gesegnet sein und Freude erfahren, sondern auch diese tiefe Einheit mit den Geschwistern. Weil hey, ich achte dich höher als mich und du achtest mich höher als dich und plötzlich haben wir Gemeinde, wo keiner auf den anderen runterschaut, sondern wo wir alle aufeinander aufschauen. Zueinander aufschauen, soll ich sagen. Das ist eine wunderbare Sache. Das ist Einheit im Geist. Vers 5. Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Diese Einstellung, die Jesus hatte, dieses Denken, wie Jesus gedacht hat. Er ist unser wichtiges Vorbild, unser Idol, unser Herr, unser Retter Jesus. Und der Paulus wird uns jetzt die Einstellung von Jesus beschreiben. Aber er sagt uns zuvor, was wir mit dieser Information machen sollen. Er sagt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Das heißt, er sagt uns, wir sollen Jesus nachahmen in seiner Einstellung, in seinem Denken. Was war Jesu Einstellung? Vers 6. Jesus, er, der in Gestalt Gott war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Hey, Jesus ist Gott. Und Jesus war immer Gott. Er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Jesus war Gott. Das heißt uns, hier hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Er hat nichts beansprucht, wozu er kein Recht gehabt hat. Er war dem Vater gleich als Gott. Eine andere Übersetzungsmöglichkeit, wer hielt es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Er hat nicht selbstsüchtig daran festgehalten, dem Vater gleich zu sein. Er war nicht auf sich fixiert, sondern auf andere, auf dich. Darauf war Jesus fixiert. Er war in Gestalt Gottes und hat es nicht für einen Raub geachtet, Gott gleich zu sein. Vers 7, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Er machte sich selbst zu nichts. Jesus ist Mensch geworden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Hier und verglichen zu Gott, zu dem allmächtigen, ewigen, allgegenwärtigen Gott, sind wir Menschen nix. Das ist ein radikaler Schritt. Ich glaube, wir werden es nie wirklich verstehen, diesen Schritt, den Jesus gemacht hat, als er Mensch geworden ist. Hey, wenn wir Menschen sagen würden, ich wäre zu einer Ameise, das wär nichts gegen das, was Jesus getan hat. Und das heißt hier, er machte sich selbst zu nichts. Eine andere Übersetzung, man könnte sagen, er beraubte sich, er entleerte sich selbst. Und auch das ist was wir nie ganz verstehen werden. Jesus hat nicht seine Göttlichkeit abgelegt. Er war immer Gott und er wird immer Gott sein. Aber Jesus hat gewählt, als Gott etwas von seiner göttlichen Macht zurückzulassen, sich selbst zu begrenzen. Und er ist ein Mensch geworden, wie du und wie ich. Jesus ist kein Superman geworden. Jesus ist ein Mensch geworden, wie du und ich. Ja, er war ohne Sünde. Er war ein Mensch in perfekter Gemeinschaft mit dem Vater. Aber er war völlig Mensch, wie du und ich. Hebräerbrief Kapitel 4 sagt uns, deswegen kann er Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. Jesus hat gesagt in Johannes 5, ich kann nichts von mir selbst tun. Johannes 14, die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Jesus hat als Mensch gelebt. Der Heilige Geist ist auf ihn gekommen bei der Taufe, er ist gestärkt worden durch den Heiligen Geist und alles, was er getan hat, die Wunder, die Heilungen, die Versuchungen, wie er denen widerstanden ist, den geistlichen Kampf, das hat er getan in der Kraft des Heiligen Geistes. Und Jesus hat darüber gebetet, er hat die Gemeinschaft mit dem Vater gesucht. Und manchmal hat er gerungen im Gebet. Ich denke an den Garten Gethsemane, wo er gesagt hat, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass das an mir vorübergehen. Und er hat geschwitzt, er hat gekämpft, Gottes Willen zu tun. Ah, Vater, ich will das nicht. Ich will nicht ans Kreuz. Aber Vater, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dass diese Menschen gerettet werden können, die ich so sehr liebe, Vater, dann geschieht dein Wille. Und nicht meiner, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat sich entschieden, dem Vater zu gehorchen. Und dann muss er einen Schritt im Glauben machen, genauso wie wir Schritte im Glauben machen müssen. Und er hat so gelebt als Vorbild für uns, glaube ich. Weil das impliziert, wenn ich erfüllt bin mit dem Heiligen Geist, wenn ich den Willen des Vaters suche, wenn ich mir selbst sterbe, so wie Jesus, wenn ich dem Vater gehorsam bin und hingegeben bin wie Jesus, dann glaube ich, kann ich theoretisch so leben, wie Jesus gelebt hat. Und ich kann dieselben Wunder tun, wenn es Gottes Wille ist. Und ich glaube, ich kann jeder Versuchung widerstehen, wie Jesus widerstanden hat. Wir haben dieselbe Kraft zur Verfügung, wie Jesus, als er hier auf der Erde lebte. Ich sage theoretisch, weil wir sind alle schwache Menschen. Wir werden nie an Jesus rankommen. Aber es ist ein Punkt zum Nachdenken. Das ist nicht unser Hauptpunkt hier. Hier in dem Kontext, uns geht es vor allem um das Denken, um die Einstellung, die Jesus hatte hier. Er war Gott, er hatte alle Herrlichkeit, er hatte alle Anbetung, aber er war nicht selbstsüchtig. Und er hat uns gesehen. Unser tiefes geistliches Bedürfnis, unsere Not nach Erlösung. Und er hat uns geliebt. Und er, Gott, er hat uns höher geachtet als sich selbst. Und nehmt den Gedanken mal mit und denkt mal drüber nach in einer stillen Zeit. Oh, was für eine Liebe. Gott hat mich höher geachtet als sich selbst. Es war eine praktische Liebe. Liebe ist immer praktisch. Er hat unsere Not gesehen und er macht was dagegen. Das heißt, er machte sich selbst zu nichts. Und das war seine freie Entscheidung. Er war Gott, er hätte das nicht tun müssen. Und es gab keine Abstimmung im Himmel damals, 2:1. Vater hat gesagt, was denkt ihr? Soll Jesus ans Kreuz gehen? Heiliger Geist hat gesagt, ja. Jesus, bist überstimmt. Aus freiem Willen. Er wollte es tun. Aus freiem Willen, weil er uns geliebt hat. Hat sich diesem Erlösungsplan hingegeben, um uns frei zu kaufen. Er machte sich selbst zu nichts, Vers 7, und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wörtlich hier heißt es ja, er nahm Sklavengestalt an, er wurde zu einem Sklaven. Ich bin zu einer Ameise geworden und nicht nur zu irgendeiner Ameise, sondern zur niedrigsten Sklavenameise, die es gibt. Jesus ist Mensch geworden und er hat gedient. Und wir lesen die Evangelien und wir sehen, Jesus war nie selbstsüchtig. Lies mal nach. Jesus war immer auf andere ausgerichtet. Jesus hat immer gedient. Er hat sogar gesagt, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Bevor er ans Kreuz gegangen ist, hat er das Handtuch umgegürtet, hat begonnen, die Füße zu waschen. Und dann hat er gerungen im Garten. Gesagt, Vater, ich habe Angst, ich will nicht ans Kreuz. Aber Vater, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dass der Markus und die Christine und die Petra gerettet werden können, dann nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Wir wissen, es waren nicht die Nägel, die Jesus am Kreuz gehalten haben, sondern seine Liebe für uns. Er hat gesagt, niemand nimmt mein Leben, sondern ich gebe es. Als Lösegeld für viele. Es war der größte Dienst, den er getan hat. Und er erniedrigte sich zweimal. Von Gott, er war Gott und er wurde Mensch. Und dann heißt es nochmal, er Wie ein Mensch erfunden, erniedrigt er sich nochmal selbst und er wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Das Kreuz war die Hinrichtungsart damals für den Abschaum. Ein römischer Bürger konnte nicht gekreuzigt werden. Juden haben geglaubt, du bist verflucht, wenn du am Kreuz hängst. Seht, was Jesus hier, wie sehr er sich erniedrigt hat. Er ist von Gott zum Menschen und vom Menschen zum letzten Wurm. Das ist, was Jesus betet im Psalm 22. Dieser Psalm im Alten Testament, der so deutlich von der Kreuzigung spricht. Sagt Jesus, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Er erniedrigte sich. Warum hat er das getan? Er hat dich geliebt. Und er hat mich geliebt. Und da wusste er, wenn er nicht unsere Sünde bezahlt, wenn er nicht unsere Schuld wegnimmt, dann sind wir ewig verloren und ewig getrennt von ihm. Und er hat dich höher geachtet als sich selbst. Er hat gesagt, deine Errettung, deine Erlösung hat eine höhere Priorität für mich als all die Ehre, all die Herrlichkeit als Gott. Das ist ein wahnsinniger Gedanke. Gott selbst kam, um dir zu dienen, um mir zu dienen. Wow. Das ist zu hoch, das übersteigt mein Verstehen. Aber ich weiß, wenn ich in den Himmel kommen werde und wenn ich ihn sehen werde und verstehen werde, ich werde niederfallen und ich werde ihn anbeten, flach auf der Nase liegen und ich werde mit all den anderen singen und sagen, würdig, das Lamm, zu empfangen den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht und ich werde diesen Siegeskranz nehmen, den er erkauft hat und werde ihn hinschmeißen vor seine Füße. Er ist würdig. Und wir werden diesen Gott anbeten, meinen Gott, der zu meinem Sklaven geworden ist, um mich zu erlösen. Wow. Wisst ihr was? Der Herr liebt die Person, die neben dir sitzt, genauso wie er dich liebt. Und er hat das genauso für die Person neben dir getan. Und jetzt sagt er uns, im Vers 5, er sagt, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Hey, wie könnten wir sein Anliegen zurückweisen? Wie könnten wir was anderes tun, als für andere zu leben und ihn zu ehren? Also unsere Rechte, die Rechte, die ich mir einbild zu haben, loszulassen und zu lieben, wie er mich geliebt hat. Was könnten wir anders tun, nach all dem, was er für uns getan hat? Das ist der Hauptgrund, warum wir in seinen Fußstapfen folgen wollen. Aus Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber es gibt noch einen anderen Segen, der auf uns wartet. Lies mal weiter in Vers 9. Sagt darum, weil er sich erniedrigt hat. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jeder wird sich beugen und ihn als Herrn und Gott bekennen. Und du kannst es freiwillig tun, jetzt in diesem Leben, weil du verstehst, wie sehr er dich liebt und was er für dich getan hat. Und wenn du das tust, wirst du gerettet werden. Wer in seinem Herzen glaubt und mit der Zunge bekennt, wird gerettet werden. Römerbrief Kapitel 9. Oder du kannst stolz bleiben und sagen, ja, ich beuge mich vor niemandem. Ich bin der Herr meines Lebens. Ja, eines Tages wirst du dich beugen. Und eines Tages wirst du bekennen. Aber dann wird es zu spät sein. Und du wirst sagen, Herr, aber er wird sagen, weich von mir, weil ich habe dich nicht gekannt. Dann wirst du verloren sein. Aber jedes Knie wird sich beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist. Gott hat ihm einen Namen gegeben, über allen anderen Namen, eine Position über allem. weil Jesus sich gedemütigt hat. Sehr erhoben über alles. Und dasselbe verheißt der Herr auch dir und mir. Sagt uns in Jakobus 5, er sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen, dem gibt er Gnade. Und er sagt, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Wenn du dich selbst erhöhst, wenn du selbstsüchtig bist, wenn du eitel nach Ruhm trachtest, dann wirst du erniedrigt werden. Und du wirst als unzufriedener, deprimierter, frustrierter Mensch enden. Und wenn du dich demütigst und wenn du die anderen höher achtest als dich selbst, dann wird der Herr dich erhöhen zu seiner Zeit. Weil dann kann er dir größere Verantwortung anvertrauen. Weil er weiß, dass du richtig damit umgehst. Weil er weiß, dass du ein Diener bist, wie er ein Diener war. Und dann wirst du ein zufriedener und glücklicher Mensch sein. Weil du wirst Frieden und Einheit mit den anderen Menschen erfahren. Und ja, du wirst selbst gesegnet werden, wenn du ihnen dienst. Wir können nie geben, ohne zurückzubekommen. Jesus sagt, in dem Maß, in dem wir geben, werden wir empfangen. Wird uns zugemessen werden. Und vor allem, du kannst wissen, dass dein Leben Gott ehrt. Und das wird dein Leben mit Freude erfüllen. Freude und Glück ist ein Nebenprodukt. Es wird nicht gefunden, wenn wir es direkt suchen. Sondern nur, wenn wir unser Leben leben. Für Jesus und am Dienst für unsere Mitmenschen. Die Nächsten höher achten als uns selbst, um Gott zu ehren. Es ist so einfach. Schlüssel zu einem Leben in Freude. Das Leben ist für mich Christus. Er ist die Nummer eins. Das Zweite ist, achte den anderen höher als sich selbst. Das sind die Nummer zwei. Lass uns beten. Herr Jesus, wir sind beeindruckt von dir heute Morgen. Herr, wir lesen diese Verse, wie du dich erniedrigt hast und uns, Herr, mich, Herr, höher geachtet hast als dich selbst. Und Herr, das ist was mein Vorstellungsvermögen sprengt, Herr. Ich kann nur erahnen, was für eine Liebe das ist. Wir sind beeindruckt von dir, Jesus. Du bist unser Vorbild. Du bist unser Held, Herr. Du bist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Und wir wollen dir von ganzem Herzen Danke sagen, Herr, dass du uns so sehr geliebt hast. Und dass du uns gerettet hast. Dass wir hier sitzen dürfen heute Morgen und dich kennen dürfen. Den wahren und den lebendigen Gott, der uns so sehr liebt. Ach, was für ein Vorrecht, Herr. Wir wollen dich anbeten heute Morgen. Wegen deinem Werk für uns. Wegen deiner Liebe für uns, Herr. Dass du uns so sehr geschätzt hast, dass du alles gegeben hast. Und Jesus, das fordert uns heraus, an dich zu denken und die Einstellung, die du hattest. Und Herr, du sagst uns, wir sollen dieselbe Einstellung haben. Und Herr, wir erkennen, das ist mehr, als wir aus eigener Kraft schaffen können. Wir bitten dich um deine Hilfe, Herr. Wir wollen uns dir als Werkzeuge zur Verfügung stellen. Wir bitten dich, dass du uns füllst, dass du uns kräftigst und zurüstest durch deinen Heiligen Geist. Hilf uns, Herr, einander höher zu achten als uns selbst. Uns unterzuordnen, demütig zu sein, Herr. Zu dienen, Herr, unserem Ehepartner, unseren Geschwistern, Herr, im Leib Christi, unserer Familie zu Hause. Herr, wir wissen, es ist total gegen unsere Natur, so zu leben. Aber wir sehen uns danach, ja, weil wir wissen, dass du der glücklichste Mensch warst, der hier auf Erden gelebt hat. Wir wissen, dass zumindest theoretisch das Gleiche für uns möglich ist. Weil du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Wir wollen uns voll Vertrauen in seine Hände werfen. Volle Erwartung, Herr, dass du das gute Werk in uns vollbringen willst. Aber wir wissen, du wirst nichts gegen unseren Willen tun. Du wirst unser Herz ändern, wenn wir unser Denken, unsere Einstellung ändern.